Lasst uns loslegen heute Abend. Ich freue mich tatsächlich. Ist ja doch ein bisschen besondere Themen für so Bibelabende, auch ein bisschen anders, wie ich sonst Bibelabende halte. Also inhaltlich natürlich, wo die Herausforderung ja nochmal ist, wie leben wir als Christen, auch in Bezug auf unsere Außenwirkung und ganz besonders, wie leben wir auch missionarisch nochmal, ganz direkt, wenn es um Freunde, Familie, Arbeitskollegen geht. Das sind nicht so meine typischen Bibelabende, die ich halte, aber ich habe mich sehr gefreut, über dieses Thema zu reden. Und ich möchte gleich auch einsteigen, weil wir eben zum Schluss auch nochmal diese Zeit haben wollen für Fragen, Anregungen, Dinge, die euch wichtig geworden sind oder Herausforderungen, die wir beantworten können. Ich möchte nochmal kurz rein mit unserer Herausforderung einfach und entspannt von Jesus reden. Ich habe dieses Fragezeichen dazu gestellt, weil ich denke, es passt tatsächlich. Christsein wird nicht ausprobiert und dann verworfen, hat er Mensch gesagt, vor 100 Jahren, sondern es wird für schwierig gehalten und gar nicht erst versucht. Und ich habe so umformuliert für mich so diese Abende, hey, Christsein wird nicht ausprobiert und dann verworfen, es wird für irrelevant gehalten und deshalb auch gar nicht versucht. In dieser Zeit leben wir heute. Es wird oft für irrelevant gehalten. Also du kannst alles andere machen, aber wenn du sagst, hier irgendwie Christ sein oder sowas, dann ist bei vielen der Ofen aus. Vielleicht ist das in der jüngeren Generation nochmal ein bisschen anders, aber so in dieser mittleren, älteren Generation auf jeden Fall. Es ist unsere Herausforderung. Und wir haben gesagt, hey, diese Wege gehen wir. Wir sind lange eingestiegen und haben dann gesagt, und das war unser Ziel am Mittwochabend zu sagen, hey, es gibt neben den Alltagsgeschichten, die du erzählen kannst und diesen übernatürlichen kleinen Dingern, die du einfließen lassen kannst, Elemente, Worte in Alltagsgespräche, auch hoffentlich mal der Moment, und ich habe es genannt, unser Versuch, wo du deine Geschichte erzählen kannst. Und ich habe euch so ein bisschen erzählt, wie das bei mir war oder immer wieder auch schon war und habe das mal versucht, so zu gliedern in diese vier Fragen. Und habe euch diese Hausaufgaben mitgegeben, das mal anzugehen. Ich habe dann nochmal Unterfragen dazu geschrieben gehabt, um das noch ein bisschen mehr auszugestalten. Aber der Aufbau ist ja relativ klar, so ein bisschen eine Chronologie. Ich weiß nicht, wie es euch ging, habt ihr überhaupt schon euch mal hingesetzt habt und das überhaupt mal probiert habt. Ich mache euch nochmal Mut, macht's. Vielleicht habt ihr auch jetzt keinen Mut, es hier zu machen, in Ordnung. Vielleicht ging es euch auch so ein bisschen wie der Carmen. Die hat mir nochmal angerufen und hat gesagt, hey Ede, mir ging es da ganz komisch. Und das will sie uns kurz erzählen.
Genau, also ich habe gesagt, ich hab mir diese Gedanken gemacht und diese Fragen und habe so gedacht, vielleicht geht es euch auch so ein bisschen so, ich habe gar keine so coole Geschichte. Ich war nie Heavy Metal. Ich war auch nie irgendwie so Disco, das hat mich nie interessiert. Und auch sonst, ich war nie drogenabhängig, habe nie irgendwie, was weiß ich, was gemacht. Also ich habe irgendwie gar keine coole Geschichte. Was mache ich denn jetzt? Ich kann irgendwie erzählen, dass ich in einem christlichen Elternhaus groß geworden bin. Und ich kann mich auch tatsächlich erinnern an die Schwester Irma, die, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob Jungschau oder Sonntagsschule war. Und dass ich da irgendwann bewusst mit ihr gebetet habe und Jesus mein Leben übergeben habe. Aber die Fragen, wie war mein Leben vorher und was hat sich verändert, ich kann sie nicht beantworten. Und was ich beantworten kann, ist, dass ich gefühlt viele Jahre zwar als Christ unterwegs war, aber immer mit angezogener Handbremse. Also ich wollte das nicht missen und es war auch klar, ich gehe sonntags in den Gottesdienst. Und vielleicht hat es irgendwie Auswirkungen auf mein Leben gehabt, aber nicht so. Nicht so, dass ich jetzt da das Gefühl habe, ich kann die richtige Geschichte erzählen. Erst viele, viele Jahre später, als ich dann am Tauernhof war, zu einer Mini-Bibelschule, als ich angefangen habe, mich so ein bisschen mit den Predigten und Büchern von Hans-Peter Reuer zu beschäftigen, da hat sich so diese Handbremse gelöst. Und da habe ich plötzlich was verstanden in meinem Christsein. Und das, ich habe viel über diese Freiheit verstanden, weil bis dahin war ein Raster in dieser Handbremse dieses Gefühl von, wird es auch reichen? Oder wird Gott irgendwann sagen, also Mädel, jetzt ist irgendwie genug. Du hast schon wieder nicht Bibel gelesen und du hast jetzt wieder irgendwelche schlechten Dinge gedacht oder gesagt. Oder ich hatte immer das Gefühl, ich kriege das nicht hin. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, ich kriege es doch hin. Nicht ich, sondern Jesus hat es für mich schon erledigt. Und da hat sich so diese Handbremse gelöst. Und da hat sich riesig was verändert. Und ich glaube, wenn das sich nicht verändert hätte, würde ich niemals hier stehen. Wäre ich nie im GLK und ich wäre auch nie so, wie es jetzt ist, so verändert. Aber ob das eine Geschichte ist, die man so erzählt, da war ich mir irgendwie nicht so, weiß nicht, geht es vielleicht euch auch so, Ede? Weiß nicht, ist das eine Geschichte, die man irgendjemand erzählt?
Also wir haben sie gerne gehört. Natürlich ist es eine Geschichte, die man gerne hört. Es ist deine Geschichte. Du musst keine andere Geschichte erzählen wie deine Geschichte. Es geht ja um deine Geschichte. Die Frage ist, und das würde ich gerne schon nochmal aufnehmen, wie formuliere ich das? So, ich kann natürlich sagen, hey, wenn mich einer fragt, hey, wie bist denn du da dazu gekommen? Ja, schon als kleiner Junge, 5, 6, da habe ich irgendwie Angst gehabt vor Satan. Und dann habe ich angefangen zu beten. So, wenn wir das jetzt erzählen, dann müssen wir uns überlegen, was davon versteht der andere. So, und ich würde sagen, dass man Angst hat, das versteht jeder. Viele haben im Dunkeln mal Angst gehabt als Kinder. Viele haben Angst und Ängste hat jeder. Und vielleicht ist es so, dass man das dann so formuliert, wenn man das jetzt dann macht, zu sagen, hey, es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich noch kleiner war, da habe ich immer wieder sehr viel Angst gehabt, vor allem im Dunkeln. So, ich muss dann nicht Satan sagen oder irgendwie sowas, das klingt schon gleich sehr interessant. Das ist zwar richtig und vielleicht kommt es auch beim nächsten Mal erzählen, aber muss ich das unbedingt so sagen? Ich würde sagen, ich würde es mal weglassen und dann diese Geschichte erzählen und dann dazu kommen, okay, was hat das in meinem Leben verändert, dass ich angefangen habe zu beten? Und was das dann gemacht hat, von einem Moment vielleicht dann zu erzählen. Und ich kann mich noch in einen Moment erinnern, da saß ich da und nachts war wieder nachts und ich habe gebetet und ich habe gemerkt, da kommt auf einmal so eine Ruhe, so ein Frieden, so eine etwas in mein Leben hinein. Es hat mich beruhigt und ich wusste, Gott ist da. Und das hat mich getragen bis heute. Und deshalb, auch wenn ich jetzt keine Angst mehr habe in der Nacht, bete ich heute immer noch. Und das ist schön und bin an diesem Gott dran, der diesen Frieden schenken kann. Meine Geschichte. Eine gute Geschichte, eine wichtige Geschichte. Und ich finde auch, das, was die Carmen erzählt hat, zu sagen, hey, ich bin so religiös-christlich aufgewachsen und viele Jahre meines Lebens habe ich das nicht so richtig gecheckt, was das bedeutet. Das war schon eine Mischung zwischen nettes Mädle sein und nicht auffallen und irgendwie immer wieder so einen Entschluss zu fassen, vielleicht doch an diesem Gott dran zu sein, aber so richtig, mein Leben hat es nicht so gepackt. Irgendwie, und das ist ein schönes Bild, irgendwie bin ich lange mit so einer angezogenen Handbremse durchs Leben gegangen. Immer so ein bisschen mit dem schlechten Gewissen. Und das wäre schon gut, wenn ihr diese Gefühle noch mal ein bisschen analysieren könntet. Also was hat man denn da dabei gefühlt? Wie ging es euch denn da dabei? Was war denn das für ein Leben, das man da gelebt hat? Und dann auf einmal war man auf dieser Mini-Bibelschule, hat vielleicht sogar nicht gut diese Bücher gelesen und dann auf einmal hat man gemerkt, Mensch, da geht diese Handbremse ganz auf und ich bin aber auf einmal in so eine Freiheit hineingekommen. Und das wäre schon schön und das würde ich machen, wenn ich jetzt die Geschichte erzähle. Was ist denn diese Freiheit gewesen? Was hat das denn bedeutet? Nicht einfach nur sagen, ich bin in so eine große Freiheit hineingekommen, sondern was ist denn das reell gewesen? Vielleicht ist diese Furcht davor gegangen, dass ich jetzt wusste, okay, selbst wenn ich sterbe, ich bin bei Gott. Vielleicht ist diese Freiheit gewesen, ich bin nicht mehr ständig mit einem schlechten Gewissen durch die Gegend gelaufen, weil ich wusste, hey, weil Gott alles für mich getan hat, brauche ich nicht mehr alles tun. So, versteht ihr, ich mache so ein bisschen noch das nochmal deutlicher, dass das, was es emotional, geistlich bei mir bewegt hat, das will ich nochmal sagen. Das ist ja genau der Punkt, ja? Dass das nochmal deutlich wird. Seid spezifisch, bringt es mit rein. Was hat sich da wirklich verändert? Wir haben manchmal Angst, wenn wir spezifisch sind, dass wir dann viele andere großen Sachen quasi verlieren, nur weil der andere vielleicht das Problem nicht hat. Aber es geht ja gar nicht darum, dass der andere das gleiche Problem hat wie du, sondern dass der hört, wie Gott spezifisch helfen kann. Ja? Und das ist deine Geschichte. Ich hoffe, das macht so ein bisschen Sinn. Und ich habe meine Geschichte zum allerersten Mal erzählt, also so ein bisschen vorbereitet, so ungefähr ein halbes Jahr, vielleicht ein Dreivierteljahr, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, so in dieser Nacht, und wo ich mein Leben wirklich auch ganz bewusst diesem Jesus gegeben habe und wo er in mein Leben hineingekommen ist. So ein halbes, dreiviertel Jahr, kann man nämlich genau erinnern, da war bei uns EC-Mitgliederaufnahme und ich bin Mitglied geworden. Ja klar, ganz oder gar nicht. Und hey, jetzt bin ich Christ, ich bin im EC-Jugendbund, dann bin ich da auch Mitglied, ich bin da dabei, ich will da mitarbeiten, da gehöre ich dazu. Das war für mich klar, ich will da Mitglied werden. Okay, dann musst du dein Zeugnis sagen. Was, dein Zeugnis? Oh, ich war in Mathe nicht so gut. Nein, wie du zum Glauben gekommen bist. Okay, dein Lebenszeugnis. Das ist also gut, bereite das vor. Und dann habe ich das so ein bisschen vorbereitet. Und dann habe ich an dem Abend mein Lebenszeugnis erzählt. Und persönlich muss ich euch sagen, aber so ist es halt, wenn man da jung im Glauben ist, ich fand mein Lebenszeugnis so brutal cool. Ich war selber begeistert von diesem Zeugnis, wie krass radikal Gott mein Leben verändert hat. Und ich habe das an dem Abend erzählt. Und war natürlich falsch, dass ich so begeistert war von mir selber, ist ja klar. Aber ist ja heute ein bisschen besser geworden. Und sagt meine Frau. Und dann kam nach mir an dem gleichen Abend noch ein anderer, der auch Mitglied geworden ist an dem Abend. Wir sind gute Freunde, ich bin sein Trauzeuge und so, und geworden dann. Und er erzählt an dem Abend sein Zeugnis. Und dann fängt er an zu erzählen, ja, er ist aufgewachsen in einer christlichen Familie und schon so mit 5 wusste er alles von Jesus. Und da war er da drin und ist dann in die Jungschar, in den Teenagerkreis. Und da hat auch ein bisschen was von seinen Kämpfen erzählt, wie vielleicht manches Heuchelei war, wie er seine Eltern angelogen hat und so. Und von der Oma 5 Mark gestohlen hat und die nicht zurückgegeben hat. Also dann hat er so ein bisschen von seinen Kämpfen erzählt und dann so ein Stück weit von seiner Zeit, die für ihn ganz entscheidend war, so eine Zeit, wo er gemerkt hat, er lebt ein Doppelleben. So fromm und schön im Jugendkreis, aber mit seinen Freunden am Arbeitsplatz und sonst irgendwo ganz anders gedacht, so ein Doppelleben. Und sie hatten beiden nichts miteinander zu tun. Bis er gecheckt hat, hey, das muss irgendwie zusammenkommen und sich ganz für Jesus entschieden hat. Und ich saß daneben, ich weiß nur, was ich gedacht habe. Ich habe gedacht, was ist denn das? Das ist doch kein Zeugnis. So kann man doch nicht zum Glauben kommen. Das geht ja gar nicht. Du musst wenigstens in der Disco gewesen sein. Ich meine, du musst nicht Heavy Metal, aber wenigstens in der Disco. Clubs heißen es jetzt. Du musst wenigstens da gewesen sein. Aber sowas zu erzählen, das geht ja gar nicht. Das ist ja kein Zeugnis. Das ist ja nichts. Das waren meine Gedanken. Dann war der Abend zu Ende. Und der Abend ist zu Ende, also wirklich zu Ende, Abschlussgebet. Wir sitzen da noch. Kommen 2 junge Leute, 2 Teenager, kommen auf uns zugelaufen, die wir da saßen, die da Mitglieder geworden sind, kommen auf uns zugelaufen. Und ich dachte so, ja, jetzt quatschen die mich an und so. Und dann quatschen die den anderen an. Und dann reden die mit dem und reden und reden und reden. Und ich stehe da so blöd rum. Und dann reden die mit dem und dann beten die mit dem. Und dann war das aus. Dann frage ich den, hey, was war jetzt das? Sagt er, ja, die sind gekommen und die haben mein Zeugnis gehört und die haben gesagt, hey, wenn das so ist, mit Jesus zu leben, dann wollen wir das auch noch mit dem gebetet. Und ich dachte, wie kann das sein? Das war gar nichts, was du erzählt hast. So, doch es war ein Stück weit etwas, mit dem sie sich ein Stück identifizieren konnten, viel mehr wie mit mir. Und das wissen wir gar nicht, was in Menschen vorgeht. Deshalb, wir brauchen nicht eine Geschichte von jemand anderen, wir müssen nur unsere erzählen. Aber wir müssen natürlich die Inhalte so machen, dass der andere auch sagt, hey, das ist ein Stück von Leben. Nicht nur Containerbegriffe, nicht nur Sachen, die wir so kurz raushauen, sondern das erklären mit Emotionen und Gedanken, die dazugehören. Macht das so ein bisschen Sinn? Also ist mir ganz wichtig. Okay? Also ich hoffe, das hilft euch ein bisschen, das zu durchdenken. Ihr könnt gerne das nachher nochmal fragen. So, jetzt will ich heute Abend, letzter Abend im Schweinsgalopp, deine Jesusgeschichte. Wir hatten jetzt die Alltagsgeschichte, wir hatten deine Lebensgeschichte und jetzt nochmal deine Jesusgeschichte. In den meisten Fällen ist es so, dass jetzt, wenn du dein Lebenszeugnis erzählt hast, jetzt ist es auch wieder zu Ende. So, jetzt ist die Frage, geht die Geschichte weiter? Wir haben am Mittwochabend gehört, als Paulus so das erzählt, so, dann kann es auch sein, dass da heißt es in Apostel 17 und manche verspotteten ihn und manche haben gesagt, wir hören dich später nochmal und einige aber glaubten. Wir haben nicht im Griff, was dann passiert. Also wir sollten nicht glauben, dass jedes Mal, wenn wir unsere Geschichte erzählen, dann immer gleich Leute zum Glauben kommen. Das kann auch mal sein, dass Leute dann Distanz von uns nehmen. Das kann auch sein. Weil jetzt ist auf einmal auch die Sache draußen. Also jetzt sind die Dinge auch mal klarer. Das kann schon auch sein, dass manche Abstand zu uns nehmen. Ich sehe das immer sehr realistisch, wenn Jesus sagt, hey, mich haben sie nicht gemocht, dann werden sie euch auch nicht immer mögen. Selig seid ihr, wenn sie euch verfolgen, wegen mir. Das kann schon passieren. Also es gibt schon auch solche Momente, wo dann auch Dinge mal auseinandergehen. Es sollte nie auseinandergehen, weil es an Freundlichkeit fehlt. Es sollte nie auseinandergehen, weil es an Versuchen unsererseits fehlt. Aber es kann natürlich, weil eine Wahrheit im Raum steht, auseinandergehen. Weil auf einmal eine Wahrheit im Raum steht. Ich erinnere euch nochmal an Johannes 3, 19 und dieses Licht der Welt. Und es kam in das Seine und die Welt hat es nicht aufgenommen. Warum? Weil die Welt es nicht wollte, weil ihre Werke böse sind. Also nicht jeder will das. Es ist nicht so, dass es nur dran mangelt, dass wir wissen, richtig das Evangelium zu sagen. Wir denken manchmal, aber wenn wir es richtig sagen würden, würden es die Leute checken. Natürlich, ich habe euch das gesagt, weil wir hier stehen und denken, wie kann man denn ohne Jesus noch leben? Du fragst mich, hey Edik, wie könntest du dir vorstellen, ohne Jesus zu leben? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Als ich vor dem Kreuz stand, vor meiner Bekehrung, wenn du mich gefragt hast, willst du Christ werden, kannst du dir vorstellen, mit Jesus zu leben? Hätte ich gesagt, hast du nicht alle Tassen im Schrank? Kann man nicht vorstellen, mit Jesus zu leben. Heute kann ich mir das nicht mehr vorstellen, ohne ihn zu leben. Aber natürlich ist es so, dass Jesus Wahrheiten ans Licht bringt. Auch im Leben deiner Freunde, auch in unserem Leben, sind auch nicht immer so einfach und dazu muss man sich auch stellen, aber auch im Leben deiner Freunde. Und wenn Jesus, der beste Kommunikator, die größte Liebe in Person, die Herrlichkeit Gottes dastand und Leute ihn gehört haben und ihn trotzdem nicht angenommen haben, sogar abgelehnt haben, dann sollten wir nicht denken, dass nur, wenn wir richtig kommunizieren würden, das Evangelium, dass dann Leute auch zum Glauben kommen. Nein, manche Leute hören das, verstehen das auch, aber wollen es nicht, ganz bewusst. Und wir denken, oh, wenn wir es nur richtig sagen würden. Nein, selbst genau weil wir es richtig sagen, wollen sie es nicht. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Das ist... Christsein ist nicht einfach nur wie wenn man irgendwie T-Shirtler umsonst austeilt, die man irgendwo umsonst kriegt. So, hier kriegst du umsonst was, da ein bisschen Jesus, umsonst alles. Das Christsein ist schon noch ein bisschen was anderes. Das krempelt ein Leben auch noch mal um. Ich denke immer zum Guten, aber das spürt man erst, wenn man sich darauf einlässt. Manchmal ist es so, dass man das halt immer gleich wahrnimmt, dass es zum Guten ist. Und das ist unsere Herausforderung. Deshalb, wenn wir unser Lebenszeugnis auch gesagt haben, ist es ja noch nicht zu Ende. Wir hoffen, dass es weitergeht, dass diese Impulse da sind, dass Leute sich überlegen, was sie damit machen. Und dass uns das immer wieder dazu bringt, Gespräche zu haben und dann immer wieder zu warten. Das ist immer mein Punkt. Sag was und dann warte. Frag und dann warte. Erzähl deine Lebensgeschichte und dann warte. Warte ab, bis Dinge gesät sind, bis Dinge irgendwie ein bisschen gegossen sind und dann hoffentlich auch mal zur Ernte kommen. Da braucht man ein bisschen Geduld, auch mit Menschen, mit sich selber manchmal auch, dass man nicht zu viel auf einmal will, zu schnell den Weg zu gehen. Und heute Abend soll es nochmal um diese Jesus-Geschichte gehen, wie wir Inhalte auch einbauen, mit auch in unsere eigene Lebensgeschichte, aber dann wenn wir mit Leuten unterwegs sind, wenn es dann wirklich darum geht, hey, wie ist denn das jetzt mit diesem Gott? Also wenn die Frage nicht mehr nur ist, hey, wie war denn das bei dir in deinem Leben, sondern auf einmal der Mensch kommt und sagt, hey, wie ist denn das jetzt mit Gott? Wenn ich das jetzt wollte, hypothetisch, erklär mir das nochmal. Wie war das? Das ist der große Moment. Also bisher hast du ein Lebenszeugnis erzählt, das war schon ein krasser Moment. Und jetzt kommt der Moment. Und jetzt ist die Frage, was erzähle ich? Meine Jesus-Geschichte, deine Jesus-Geschichte. Ich habe euch einen Vers mitgebracht, oder ein paar Verse aus der Apostelgeschichte. Da heißt es, glaubst du König Agrippa, den Propheten, also Paulus steht da in Rom vor dem König Agrippa und dem Festus und muss sich erklären, warum er eigentlich hier ist. Und er bringt seine Verteidigung und erklärt, wie er zum Glauben gekommen ist. Drittes Mal sein Zeugnis auf dem Weg nach Damaskus. Er erklärt seine Geschichte und dann baut er aber in seine Geschichte auch insgesamt die Geschichte von Jesus ein, ganz stark. Und dann sagt er am Ende diesen ganzen Vortrag, was er da ihnen hält, sagt er, glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst, weil der Agrippa sagt, hey, jetzt langt's aber langsam her. Und dann sagt Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Also Paulus ist dran, ihn zu überreden. Der will mit allem Nachdruck, dass der Christ wird. Hey, das ist unsere Hoffnung. Und dann sprach Paulus, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, da standen ja noch mehr rum, solche werden, wie auch ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Also Paulus, der hat diese große Hoffnung, dass alle, die das jetzt hier hören, Christus Nachfolger werden. Der wollte so von Jesus reden, eingebunden in sein Lebenszeugnis und dann von Jesus reden, diese Jesusgeschichte klar machen. Und der Agrippa sagt, halt, ist mir jetzt ein bisschen zu viel, jetzt wird er gleich Christ her. Und Paulus sagt, ja hoffentlich, das ist meine Hoffnung. Noch alle anderen hier auch sollen so werden wie ich, ausgenommen die Fesseln. Finde ich schön, das ist meine Hoffnung. Ganz persönlich. Ob die das geworden sind, wissen wir gar nicht, obwohl sie Paulus gehört haben. Aber zumindest haben sie ihm nur Hausarrest gegeben und nicht einfach nur Gefängnis. Und dann konnte er 2 Jahre da im Hausarrest frei da seine Wohnung mieten und Leute mit reinholen. Aber diese Jesus-Geschichte, Menschen zu überreden mit Jesus, wirklich dann auch darüber zu sprechen, zu sagen, hey, es wäre cool, du würdest Christ werden. Das ist unser Wunsch. Es wäre cool, du würdest Gott kennenlernen, so wie ich ihn kenne. Kann man Leuten auch mal sagen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir wollen, dass Menschen Christen werden, wie Paulus es gesagt hat, das hat er Agrippa gesagt, du glaubst doch. Du glaubst den Propheten. Das ist seine jüdische Vergangenheit von Agrippa. Du glaubst den Propheten. Dann glaub doch auch mir. Warum? Weil der Glaube der Schlüssel ist zur Errettung. Und das sagt Johannes ja auch. Hey, ich will. Und der Agrippa reagiert mit, du überredest mich. Also der hatte schon das Gefühl, dass Paulus das ganz dringlich gemacht hat. Nachdrücklich. Und hat sich ein bisschen auf die Füße getreten gefühlt. Und hat es dem auch gesagt, ist in Ordnung. Dann muss man einen Schritt zurückgehen. Aber man kann dann auch wieder einen Schritt auf ihn zugehen und sagen, wäre schon schön, wenn das bei dir passieren würde. Und was braucht es? Es braucht diesen Glauben. Es braucht diesen Glauben, um gerettet zu werden. Um ewiges Leben zu haben. Diesen Glauben. Der Glaube in der Bibel, ist nicht so einfach zu definieren. Die alten Kirchenväter, die haben gesagt, der Glaube hat 3 Facetten. Also der wahre, rettende Glaube. Es gibt ja viele Glauben. Jeder hat einen Glaube, habe ich euch schon mal gesagt. Es gibt niemanden, der nicht gläubig ist. Die Frage ist, an was? Ja? Es gibt niemand, der nicht hingegeben ist. Die Frage ist, an was? Es gibt niemand, der nicht ein Evangelium hätte. Die Frage ist, welches Evangelium hat er? Ja? Jeder, na, jetzt sage ich es nicht, Glauben, definiert von den Kirchenvätern, hat drei Bestandteile sozusagen. Rettender Glaube, der beschrieben wird in Johannes 3, Vers 16. Rettender Glaube hat die Notitia. Also die Notitia ist der verständliche, das ist der Inhalt dessen, was man glaubt. Denn der objektive Bestandteil dessen, was man glaubt, der Inhalt. Und dann haben sie gesagt, aber dass man denn weiß, den objektiven Bestandteil des Glaubens, es ist nicht genug, es gehört auch Assensus dazu, lateinisch. Assensus bedeutet, sich darauf einzulassen, das für wahr zu halten. Also ich persönlich nehme das als wahr an, ja, für mich. Und dann haben sie gesagt, aber dann ist immer noch nicht zu Ende, dann kommt Fiducia, das ist, was wir so als Glauben, Vertrauen sagen würden, also diese sich drauf einlassen. Also zu sagen, hey, einfaches Beispiel, der Stuhl hier, das ist ein schön Eicher SV-Stuhl, der hat wie viele Jahre auf dem Rücken? Knapp 200. Und hat sich gut gehalten. Also der Stuhl ist schon relativ, hat schon viel auf dem Rücken, hat schon viele Leute getragen. Ja? Man könnte jetzt nochmal unten drunter gucken, wer den hergestellt hat, und dann könnte man damit Werbung machen, dann könnte man im Internet gucken, wie viel Traglast hat denn der? Ja? Also wie viel Kilo kann denn der tragen? Weiß nicht, ob der einen Kleber drauf hat, CE-Kleber haben die wahrscheinlich nicht, aber man kann das alles nochmal nachprüfen, den objektiven Inhalt, das ist der Stuhl, den hat jemand aufgestellt, der hat einen CE-Prüfsiegel, Traglast, sagen wir mal 120 Kilo. Ist das gut? Hey, und du sagst, hey Ede, komm, so ein super Stuhl, CE-Zeichen, 120 Kilo, setz dich drauf. So, und jetzt prüfe ich natürlich die objektiven Fakten. Ich sage, wie sieht es aus, 120 Kilo, kann ich mir anschauen, kann ich im Internet googeln, frage ich nach. Dann sagst du noch, hey Ede, wenn du noch Zweifel hast, hey, ich habe hier zwei Leute, der Fritz und der Franz, und der Fritz, der wiegt 115 und der Franz, der wiegt 119. Und die beiden haben sich schon öfters mal draufgesetzt und es hat gehalten. Es war ein bisschen wackelig, aber es hat gehalten. Von daher, Ede, hey, ich wiege 90, du kannst dich gerne draufsitzen. 90 Kilo, gar kein Problem, das Ding hält. So, jetzt muss ich das objektive Wahrheit hören. Das ist die Notiz, ja, und dann sage ich, okay, ich nehme sie für mich an. Ich halte das tatsächlich, was du sagst, für mich für wahr. Und dann muss ich mich immer noch draufsetzen. Vorsichtig, aber ich bin drauf. Das ist die drei Elemente, biblisch gesehen, sind wahrer Glaube. Ich höre die objektiven Tatsachen dessen, was das Glaubensinhalt ist. Ich nehme die für mich persönlich an und lass mich darauf ein. Das ist, was Johannes meint, wenn er sagt, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Hier geht es nicht einfach nur um ein intellektuelles Wissen dessen, was der Inhalt des Glaubens ist, nämlich irgendwie Jesus und der als gekreuzigt. Es geht auch nicht nur einfach um ein Sagen, ja, das gilt, ist auch für mich wahr, sondern ein auch auf mich einlassen auf diesen Jesus als Herrn und Retter meines Lebens. Ganz persönlich. Ich bin in Ecuador Missionar gewesen und ich habe am Anfang, weil ich einfach naiv war und wenig wusste von der Kultur, habe ich immer mit Johannes 3,16 versucht zu evangelisieren, mit dem Vers. Und dann habe ich ja evangelisiert und habe gesagt, wie Gott dich liebt und so. Und dann habe ich zum Schluss so ein bisschen Aufruf gemacht und gesagt, hey, und wer von euch glaubt denn, dass Jesus am Kreuz gestorben ist? Puh, alle Hände hoch. Hey, und wer von euch glaubt denn, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist? Alle Hände hoch. Wow, dachte ich, ich bin jetzt super Evangelist. Und wer will jetzt mitbeten und sein Leben Jesus geben? Alle Hände hoch. Ja, bis ich gecheckt habe, jedes Kind lernt dort, in der Schule Johannes 3,16 auswendig. Jedes Kind weiß, Ostern, Weihnachten, Jesus ist gekommen, für meine Sünde zu sterben. Alle wiederholen das die ganze Zeit. Und wenn eine geistliche Autorität und dann auch noch ein Weiser sie bittet, hey, willst du es mitmachen? Dann machen alle mit. Es hat nichts damit zu tun gehabt, dass sie einen persönlichen Glauben hatten, der jetzt auf einmal eine Auswirkung auf ihr Leben hatte. Es hat gar nichts damit zu tun gehabt. Die haben sich nicht darauf eingelassen, diesen letzten Schritt gegangen, obwohl sie den Inhalt kannten. Und das ist wichtig. Rettender Glaube. Darum geht es. Also wir müssen, wenn wir wollen, dass Menschen zum Glauben kommen, den Inhalt des Evangeliums verständlich machen, wir müssen ihn plausibel erklären. Plausibel erklären bedeutet, dass die Relevanz des Evangeliums für den Menschen in dem Kontext, wo er drinsteht, klar wird. Warum ist es für mich relevant? Das muss ich plausibel erklären. Mit Analogien, Beispielen oder anderen Dingen. Damit es dem anderen klar wird. Und dann eine freundliche Einladung machen, hey, lass dich jetzt darauf auch ein. Mach das fest. Ganz persönlich für dich. Wenn du noch Zeit brauchst, brauchst Zeit, aber mach das fest. Also wir brauchen diese drei Schritte. Und wir merken, hey, wir sind es oft gar nicht gewöhnt. Wir denken, das kann doch ich nicht machen. Dazu braucht es doch einen Pastor, der das macht. Ich kann doch nicht jemandem das Evangelium erklären und dann auch noch fragen, ob er das jetzt annehmen will. Kann doch ich nicht machen. Das muss doch der Evangelist machen. Da holen wir den Gustavo. Ah, der Steven kann es auch. Hey, in der Bibel lese ich was ganz anderes. Da ist Verfolgung wegen Stephanus. Und dann die Verfolgung kommt nach Jerusalem rein und die ganzen Christen werden zersprengt. Und dann ziehen die überall hin, jeder so normale Christ. Ja? Und die kommen überall hin und dann heißt es da in der Bibel. Und überall, wo sie hinkamen, haben sie Leuten das Evangelium erzählt. Und da sind Menschen zum Glauben gekommen. Also ganz normale Christen haben ganz normalen Nicht-Christen das ganz normale Evangelium erklärt und haben die den Inhalt weitergegeben, haben versucht, es plausibel zu erklären und sie freundlich eingeladen, hey, nimm doch das an. Warum nicht? Also das kannst du machen. Das kann jeder von uns machen. Dazu braucht es nichts Besonderes, keine Beauftragung, keine Handauflegung, einfach nur die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist und die hast du und diesen Mut, diesen Schritt auch mal zu gehen, wenn es denn so weit kommt. Und dafür müssen wir beten, darüber haben wir gesprochen. Aber dieses verständlichen Inhalt weitergeben und plausibel zu erklären, das ist ein wichtiger Aspekt. Der ist heute sehr wichtig. Genau an dem Punkt zwischen dem verständlichen Inhalt und dem plausiblen Erklärung weitergeben, da hapert es ganz oft, weil natürlich Menschen heute sehr kritisch sind. Wir haben gesagt, postchristlich. Die Menschen sind ganz kritisch gegenüber dem Christentum. Und da gibt es so ein paar Defeater, so ein paar Bammer, so ein paar Mauern, die da immer wieder aufgebaut werden, da ist es ganz wichtig, wirklich anfangen, sich auch auszukennen mit seinem Glauben. Nicht einfach nur so oberflächliche Sachen zu sagen, von denen man selber manchmal gar nicht weiß, was es eigentlich inhaltlich bedeutet, sondern sich damit auseinanderzusetzen. Und vielleicht sich auch mal mit Fragen auseinanderzusetzen, die an das Christentum gestellt werden. Wir hören immer wieder Predigten drüber. Aber wir werden dann auch gefragt werden, ja, Leid in der Welt, wie ist das? Warum ist die Bibel so sexistisch? Ist die Bibel überhaupt wahr? Da gibt es ja ganz viele solche Fragen, so vielleicht würde man sagen zwischen 10 und 15, die immer wieder gestellt werden. Und ehrlich gesagt sind die alle schon beantwortet worden. Da gibt es Bücher, da gibt es Podcasts, da gibt es Sachen, die man hören kann, da kann man sich einlesen, man kann Antworten darauf finden und das sollte man auch tun. Also wer sich darauf einlässt, auch diese Schritte gehen zu wollen, der muss sich ein bisschen drauf einlassen, weil da hier werden ganze Lebensschicksale entschieden. Das ist nicht einfach nur eine runde Mühle oder sowas spielen, sondern hier werden ganze Lebensschicksale. Und da muss man damit rechnen, dass Menschen auch ernsthafte Fragen haben. Und die zu beantworten ist wichtig. Ich habe mal John Stott gehört, er hat gesagt, wir dürfen unsere Zeit nicht mehr damit verschwenden, der intellektuellen Arroganz entgegenzukommen, also mit hochphilosophischen Antworten auf die Dinge des Lebens, aber wir müssen die nötigen Informationen für ihr intellektuelles Verständnis anbieten von Menschen, die Fragen haben. Damit müssen wir uns auseinandersetzen, wenn wir Menschen des 21. Jahrhunderts hier bei uns in Süddeutschland gewinnen wollen. Wir müssen uns mit den kritischen Fragen auch des Christentums auseinandersetzen. Ich habe das schon mal angesprochen, heißt Apologetik. Gibt es ein paar gute Bücher, einfache, auch ein bisschen schwere. Damit muss man sich auseinandersetzen, wenn man heute in der Evangelisation ist. Die Jesusgeschichte. Es gibt ein ganz einfaches Evangelium, meines Erachtens nach. Es gibt mehrere Zugänge zu dem einen Evangelium. Paulus sagt im Galater 1, Vers 6, warum habt ihr euch einem anderen Evangelium hingegeben, obwohl es doch kein anderes gibt? Es gibt nur ein Evangelium. Aber dann in Galater 1, Vers 6 und 7 sagt er, hey, Petrus, dem ist das Evangelium der Beschnittenen gegeben worden und mir das Evangelium der Unbeschnittenen. Und du denkst, ja, als Paulus gibt es ein Evangelium oder gibt es zwei Evangeliums? Wie viel gibt es denn jetzt? Gibt es eins für die Beschnittenen und eins für die Unbeschnittenen? Galater 2, Vers 6 sagt, es gibt eins für die Unbeschnittenen und eins für die Beschnittenen. Natürlich gibt es keine zwei Evangelien im Sinne von zwei Inhalte des Evangeliums, aber Paulus sagt sehr deutlich, es gibt nur ein Evangelium, aber es gibt für die Beschnittenen, in dem Sinne die Juden, einen anderen Zugang, wie sie das Evangelium verstehen von Jesus Christus, wie für die Heiden, die Unbeschnittenen, denen Paulus vor allem geht. Also es gibt zwar nur ein Evangelium, aber es gibt mehrere Zugänge zum Evangelium, mehrere Verständniszugänge, mehrere Lebenssituationen, die damit hineinspielen. Aber es gibt ein einfaches Evangelium. Paulus fasst mal einen Großteil dieses einen Evangeliums zusammen im 2. Korintherbrief. Dort sagt er, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Wie denn Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnete und in uns das Wort der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi Statt, sagt Paulus, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Also hier spricht Paulus diese Sprache dieses Evangeliums, am Schluss bringt er mit rein, wie das passiert ist, diese Versöhnung, die Welt mit sich selber, indem er nämlich ihn, Jesus, Entschuldigung, der von keiner Sünde wusste, zur Sünde gemacht hat. Das ist die Kreuzigung. Da lag alle Sünde auf ihm, damit wer die Versöhnung mit Gott möchte, sie in Christus findet, weil alle meine Übertretungen, alle meine Dinge auf Jesus lagen und seine Gerechtigkeit zu mir kommt, wenn ich ihn im Glauben annehme. Das ist der Punkt. Es geht um diese Versöhnung. Das ist einfache Evangelium, nicht kompliziert, ja, meines Erachtens nach, aber das ist das, was die Möglichkeit schafft, mit Gott sich zu versöhnen. Und diese Wahrheiten, die muss dein Freund verstehen, früher oder später. Das muss nicht alles auf einmal passieren, dass er die versteht. Wo ich zum Glauben gekommen bin, diese vier Wahrheiten, die ich euch jetzt aufzeigen werde, die habe ich nacheinander verstanden. Ich habe die nicht an einem Abend gekriegt, ah ja, okay, hey, habe ich jetzt Intus, jetzt entscheide ich mich dafür. Ich habe ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, von meinem ersten Begegnung mit diesen Christen, bis ich mich für Jesus entschieden habe, ein halbes Jahr gedauert. Aber ein halbes Jahr voll mit Jugendkreise, Gemeinde, viermal in der Woche bei diesen Christen abends in der Bude gesessen und Fragen gestellt und Gespräche gehabt, weil es so in mir drin war und diese Suche so da war. Das hat ein halbes Jahr gedauert. Es kann sein, bei manchen Menschen dauert es 2 Jahre, bei manchen 3. Ich habe euch gesagt von Michael Herbst im Ostdeutschland, wenn ein Erwachsener zum Glauben kommt, bis zu 5 Jahre dauert es, vom Erstkontakt, bis er zum Glauben kommt. Aber diese vier Wahrheiten müssen rein, dass er das Evangelium kapiert. Der Mensch sollte die Wahrheit über Gott kapieren. Die Wahrheit über Gott. Gott ist die Liebe und hat uns mit einem guten Ziel geschaffen. Das sind Dinge, die ihr wisst, aber mir ist es wichtig, dass wir das zusammenfassen können. Jeremia 29, 11, Johannes 10, Vers 10, das sind diese wichtigen Verse, die benutze ich dauernd, ständig, immer die gleichen Verse. Versteht ihr, wenn wir evangelistisch unterwegs sind, dann ist es ja oft so, in meinem Fall zumindest, dann wechseln die Leute. Das, was ich sage, ist immer dasselbe. Ich sehe mich so ein bisschen wie der Hausarzt. Ja? So, der macht immer dasselbe, jeden Tag, aber immer mit den anderen Leuten. Und den Leuten hilft es, auch wenn er es vielleicht manchmal langweilig findet. Ja. Nee? Doch. Also, so. Denen hilft es, weil für die ist das, was sie brauchen. Für mich ist es schon wieder dasselbe. Ah, schon wieder Johannes 10, 10. Nein, ich bin da immer noch begeistert davon, aber ich gebe ihnen immer dasselbe. Und ich habe so ein paar Verse, mit denen ich aufzeige, dass Gott sie liebt und dass er ein gutes Ziel mit ihrem Leben hat, für was er sie geschaffen hat. Und ich versuche es immer wieder deutlich zu machen. Jeremia 29, 11. Ich weiß wohl, welche Gedanken ich über euch habe, Gedanken des Friedens, der Hoffnung, euch eine Zukunft zu geben, die ihr euch wünscht. Das ist ein ganz toller Vers, der ist so genial. Den benutze ich ganz oft, Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt und das Leben in Fülle. Ich bin nicht wie der Dieb, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten, zu rauben. Nein, ich bin gekommen zu geben. Ich will dein Leben erfüllen. Dafür habe ich dich gemacht, zum erfüllten und ewigen Leben. Das versuche ich Menschen immer wieder zu erklären. Das ist der Ausgangspunkt. Dafür hat dich Gott geschaffen. Wisst ihr noch, wie Jesus Menschen sieht? Dieser dreifache Blick. Der Freude, der Traurigkeit und der Hoffnung. Und so sieht Gott diesen Menschen. Und wir müssen anfangen mit dem Hoffnungsschenkenden. Wir müssen anfangen, mit dem Werbung zu machen, was Gott für die Menschen sein kann und auch wieder sein will, wenn sie sich mit ihm versöhnen. Was sind die großen Vorzüge dessen, dass ich mit Gott lebe? Mache ich gleich. Ich habe mit meinen Studenten gestern Morgen, wir studieren Weltreligionen und dann waren wir beim Hinduismus. Und dann haben wir die mussten einen Artikel lesen und dann kam auf die Frage, weil einer unserer Studenten in Kanada war und dann haben die mit Hinduisten da evangelisiert und dann haben sie einen Missionar kennengelernt, der unter Hinduisten arbeitet und der sagt, unter Hinduisten ist Johannes 3,6 kein guter Vers. Die sagt, hey, auf dass sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ein Hinduist sagt, ja, halt mal, das will ich ja gerade vermeiden. Ich will nicht ewig leben, mein Ziel ist nicht mehr zu leben. Das ist mein Ziel, ich will Reinkarnation so oft, bis ich aufgehe im Brahman, ja, im Nichts. Das ist mein Ziel. Also wenn du den wirbst mit ewigem Leben, dann läuft er dir davon. Da sagt er, du willst mich quälen, ewiges Leben, da will ich ja raus. Und wisst ihr, ich habe so gedacht, ich glaube, unser gottloser Schöneicher ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie ein Hindu, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber der weiß auch nicht, hey, ewiges Leben, was ist das jetzt, ewiges Leben? Manche sagen mir, hey, wenn ich da ein bisschen älter bin, da will ich sterben. Lieber nehme Leben. So ewig Leben, was ist das denn? Was ist denn das ewig Leben? Wir wissen das, okay? Wir wissen, okay, das ist irgendwie Himmel, da ist kein Tod mehr, kein Leiden mehr. Das musst du dem Hindu sagen, hey, das ist genau, was du willst. Kein Tod mehr, kein Leiden mehr, keine Frustration mehr, alles Leid weg. Das ist genau der Platz, aber dich gibt's noch. Das gibt's. Mich geben ohne Leid, ja, das gibt's. Das kann er sich gar nicht vorstellen. Er denkt, dass alles Leid nur daher kommt, dass er wünscht. Und wenn er nicht loslassen kann zu wünschen, gibt es immer Leid. Und deshalb muss er am Ende sich auflösen, dass er nicht mehr ist, damit Leid aufhört. So denkt der Hindu. Das ist dumm, aber so denkt er. Ja, ich habe euch gesagt, die Leute denken Müll. Aber ich muss ihm jetzt helfen, wenn ich ihm jetzt sage, hey, ewiges Leben. Hurra. Da will ich gar nicht hin. Wenn ich Leuten erklären will, was ist Gott, dann muss ich ihnen erklären, was das denn bedeutet, was dieser Frieden ist, diese Hoffnung ist, diese Freude ist, was ewiges Leben bedeutet, diese Dinge mit Gott, was Gott dir bietet. Gott ist die Liebe. Wir wollen dem anderen aufzeigen, was er haben und sein könnte mit Gott. Was will Gott aus seinem Leben machen? Warum hat dich Gott gemacht? Ich bringe manchmal dieses Beispiel, ganz einfaches, altes Beispiel, kennt ihr vielleicht aus der Kinderstunde noch mit dem Kugelschreiber. Ja? Ich bringe das sehr gerne, warum? Weil meine Frau Ungarin ist und der Kugelschreiber wurde von einem Ungarn erfunden. Schreibe auf, Ungarn hat Kugelschreiber erfunden. So, ist nicht so wichtig, aber Ich liebe Kugelschreiber. Das Prinzip vom Kugelschreiber finde ich so genial. Warum kann der Kugelschreiber so genial schöne Geschichten schreiben? Warum? Das Prinzip ist so cool, dass da so ein Tintending ist, so ein Tintentank, ja? Und vorne, deshalb heißt das Ding Kugelschreiber, ist eine Kugel drin. Und die dreht sich da drin und bewegt diese Tinte von hinten nach vorne. Hat keine Achse, ist nirgends aufgehängt, da gibt es kein Kugellager außer der Kugel selber. Diese Kugel ist so exakt eingebettet in etwas, was sie hält, dass sie trotzdem frei ist. Und in diesem Gehaltensein und Freisein, im exakten Mischung von gehalten und frei, genau das tut, was sie tun soll. Wenn du den Kugelschreiber dann einmal runterfallen lässt und der auf die Kugel fällt, dann kannst du ihn meistens vergessen, weil dieses Exakte durcheinander geht. Oder die Kugel könnte sich wünschen, oh, ich will nicht so beengt sein. Ich würde gern frei sein. Raus aus dieser Beengung. Kann die Kugel runterhupfen, aber dann ist es vorbei. Und wisst ihr, das ist Gott in unserem Leben. Gott hat uns so genial geschaffen, dass wir in der Beziehung zu ihm ganz frei sind und uns genau ideal so bewegen können, damit Leben funktioniert und die schönsten Geschichten schreibt. So hat uns Gott eigentlich geschaffen. Aber dein Kugelschreiber ist runtergefallen oder du wolltest raushüpfen. So, das ist mein Bild. Deshalb, dein Freund muss dann kapieren, die Wahrheit über sich selber. Die Wahrheit über sich selber. Die Wahrheit über dich selber ist, du bist nicht getrennt von Gott, weil du sündigst. Jetzt nehme ich mal ein bisschen fromme Sprache, sondern du sündigst, weil du getrennt von Gott bist. Oder ich sage es noch mal ein bisschen dogmatischer, wie wenn ich es meinen Bibelschülern sage. Du bist nicht Sünder, weil du sündigst, sondern du sündigst, weil du Sünder bist. Die Trennung von Gott ist dein Problem. Die Trennung von Gott, wisst ihr noch, ich habe darüber gesprochen, die Zisternen. Dass Sünde auch im Alten Testament nicht unbedingt gleich was Moralisches ist, sondern was mit der Beziehung zu Gott zu tun hat, woher ich alles erwarte. Ob ich von Gott alles erwarte, von dieser lebendigen Quelle, oder ob ich von rissigen Zisternen alles erwarte. Und das Neue Testament, Römer 3,23, sagt uns sehr deutlich, und Römer 5 auch, es ist so, dass wir, weil wir getrennt sind von Gott, sündigen. Nicht, weil wir sündigen, sind wir getrennt von Gott. Adam schon, der hat gesündigt und war getrennt von Gott. Aber alle nach Adam mussten nicht mehr sündigen, um getrennt von Gott zu sein. Die sind getrennt von Gott und deshalb sündigen sie. Und das ist das Problem des Menschen. Versteht ihr? Deshalb, wenn wir Sünde zu eng begrenzen auf moralische Sachen, dann werden wir das Evangelium für viele Menschen nicht verständlich relevant sagen können. Weil viele Menschen erstens mal Moral als etwas Subjektives sehen und sich gar nicht angesprochen fühlen. Dann brauche ich ganz lange mit Gott und der hat ein Gesetz gegeben und das hast du jetzt gebrochen. Dann brauche ich ewig lang. Und es ist die Frage, ob das das Einzigste ist, was nur das ist, was wirklich getrennt hat von Gott. Und ich würde sagen, nein. Alle Menschen nach Adam sind außerhalb vom Paradies geboren und sind als Sünder geboren und haben keinen Zugang mehr zu Gott. Ich erzähle ganz oft dieses Beispiel von Mr. Expelled Junior, also Mr. Ausgestoßen Junior. Stellt euch vor, einer benimmt sich in Deutschland richtig schlecht, ja? Macht irgendwie Spionage mit irgendeinem anderen Land. Und weil er das macht, wird er ausgestoßen aus Deutschland. Es wird ihm der deutsche Pass abgenommen, er hat seine Rechte verloren und er wird ausgewiesen aus dem Land, sagen wir, nach Amerika. Ja? Pech gehabt. Und jetzt kommt er nach Amerika und in Amerika, kannst du nehmen, wie du willst, und in Amerika, da verhält er sich einigermaßen okay, lernt dort eine Frau kennen, und heiratet die. Ja? Und jetzt kriegen sie ein Kind. Ja? Die Frau ist Amerikanerin, er ausgewiesener Deutscher, aus Deutschland ausgewiesener. Und jetzt ist die Frage, okay, sein Sohn, welche Staatsbürgerschaft hat der? Beide, sagen manche. Der hat nur die amerikanische. Warum? Weil sein Vater ausgewiesen worden ist, alle Rechte genommen. Ist egal, ob sein Vater mal Deutscher war, es ist nicht mehr. Ist egal, ob Adam mal im Paradies gelebt hat, sein Sohnemann nicht mehr. Jeder Mensch ist getrennt von Gott. Das ist erstmal die Realität und deshalb sündigt er. Die Konsequenz des Getrenntseins von Gott ist deshalb auch nicht nur Schuld und Sünde im Sinne von, oh, da muss man aber irgendwas wieder gut machen, moralisch. Die Konsequenz von Sünde ist auch Scham und ist auch Angst. Also als Adam und Eva gesündigt hatten moralisch, dann werden sie von Gott konfrontiert und sie versuchen sich zu rechtfertigen. Die Frau, die du mir gabst, die Schlange, die dir, und da versuchen sie sich zu rechtfertigen, ihre Schuld. Die sind sich ihrer Schuld bewusst und versuchen sich zu rechtfertigen. Aber die spüren nicht nur Schuld, nein, die spüren auch Scham. Die schämen sich, die merken, irgendwas ist nicht so an sich selber, wie es vorher war. Ideal, versuchen sich zu bedecken. Die schämen sich für das, was in ihrem Leben passiert ist. Und sie haben gleichzeitig auch noch Angst. Sie verstecken sich vor Gott. Das sind die drei großen Konsequenzen des Getrenntseins von Gott. Und nach Adam und Eva haben die sich kulturell, je nach Kultur, verstärkt eingeprägt in eine Kultur. So gibt es zum Beispiel Schuldkulturen. Das waren wir mal. Sind wir immer noch vielleicht? Ja? Wir sprechen an auf Schuld. Wir spüren Schuld. Wir haben ein gut geprägtes Gewissen. Ja? Andere Kulturen sind Schamkulturen. Die sprechen nicht an, hey, wenn du dir sagst, hey, du hast da vielleicht was geklaut und das musst du mal vor Gott da rechtfertigen, vor einem größeren moralischen Gesetz, dann fühlen die sich gar nicht angesprochen. Die fühlen sich dann angesprochen, hey, du hast was geklaut und ich habe dich gesehen. Was, du hast mich gesehen? Oh, dann schämen die sich. Dann fühlen sie sich angesprochen. Und andere Kulturen, die haben vor allem Angst. Angst vor irgendwelchen Göttern, Angst vor irgendwelchen schlechten Schicksalen. Also das heißt, es gibt keine reine Angstkultur, es gibt keine reine Schamkultur, es gibt keine reine Schuldkultur, aber es gibt unterschiedliche Prägungen. Alle haben alles, ja, aber es gibt unterschiedliche Prägungen. Und es muss uns klar sein, wenn wir Leuten das Evangelium erklären. Was ist denn ihr Hauptproblem eigentlich von Sünde? Und dein Freund muss nochmal was wissen, egal wie du dich anstrengst, du kommst nicht zu Gott zurück, egal wie du dich anstrengst. Du kommst nicht zu Gott zurück. Der Weg zu Gott ist zu weit. Das geht nicht, egal. Warum? Weil Gott immer Perfektion fordert. Gott fordert Perfektion und das bist du nicht. Du merkst es auch. Und du kannst dich jetzt anstrengen, moralisch, vielleicht dich ins Rampenlicht stellen, gute Sachen tun oder dich anstrengen im Liberalisierungsprozess, dass du den liberalen Lebensstil noch relativierst und gut machst und dich darin anstrengst und dich darin gut fühlst, egal wie du das tust, das heißt, wenn du alle Scham verlierst und jetzt denkst, jetzt habe ich es geschafft, ist es nicht genug. Du kommst nicht zu Gott. Keine Ideologie, keine Religion, keine Moral, nichts bringt dich zu Gott. Es reicht nicht aus. Warum? Weil Gott so viel mehr fordert von uns, nämlich immer die totale Reinheit. Die totale Reinheit. Die totale Gerechtigkeit, die totale Sündlosigkeit, was auch immer der Zugang ist in der Kultur. Ich gebe immer dieses Beispiel, wenn ich das versuche zu erklären, von dem Mann, der in diesem Sommer mal so richtig braun werden wollte. Und dann sagt er sich, hey, ich will so richtig braun werden, deshalb gehe ich dieses Jahr in den Urlaub auf die Sonne. Okay? So, wie weit ist die Sonne weg von uns? Bitte? 149 Millionen, 600.000, aber fast 150 Millionen. 150 Millionen, wir nehmen es mal. 149 Millionen, 600.000 Kilometer ist die Sonne von uns weg. Ja, habe es gegoogelt, ich hätte es nicht gewusst. Und jetzt sagt er sich, hey, ich gehe zur Sonne diesen Sommer, ich gebe alles. Ich bereite mich drauf vor und ich gebe alles, was ich bin, was ich habe, was ich kann. Ich kaufe, gebe aus, trainiere, mache und besteige den höchsten Berg Deutschlands. Was ist das? Zugspitze, wie hoch? Was? 4000. Geografielehrer. 2000. 2963. Ich widerspreche jetzt mal nicht. Nicht, dass er denkt. Der Reinhold Messner hat es auch nicht. Also, 2963. Kann man sich relativ gut merken. Also knapp 3000 Meter. So, und jetzt wohnt er in Schöneich. Wie hoch ist Schöneich? Bitte? 420, ob man im Unterdorf oder Oberdorf wohnt. Also, die 420. Und jetzt sagst du, hey, ich bin Schöneicher und jetzt strenge ich mich an und ich gebe alles und ich gehe zum zu der Zugspitze hoch. Ich überwinde diese Sachen, läuft da hinten hoch, Höllenschlucht oder was auch immer. Und die letzten 2 Kilometer, die letzten 1,5 Kilometer auf den Knien, ja. Ich gebe wirklich alles, häng alles rein und dann steht er oben auf der Zugspitze. Ja, mit ein paar anderen, die wie die Bahn gefahren sind. Und dann steht er da oben auf der Zugspitze, ist nicht mein Bild, vergesst es wieder. Dann steht er oben auf der Zugspitze und die Frage ist jetzt, das ist die Frage, ist er der Sonne näher gekommen? Natürlich ist er der Sonne näher gekommen. 2500 Höhenmeter näher gekommen. Ja? Aber jetzt ist die zweite Frage, im relativen Gesamtabstand macht es einen Unterschied? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Macht nicht wirklich einen Unterschied. So und so ist es. Es gibt Menschen, die sind moralisch einfach tolle Leute. Das sind so Zugspitzenleute. Und natürlich gibt es auch andere, so Schöneicher. Und natürlich ist es schöner, mit moralisch hochstehenden Leuten unterwegs zu sein. Ja? Das ist immer schöner. Aber egal wie moralisch hochstehend, egal wie gut, religiös oder sonst, es reicht einfach nicht. Du kommst da nicht hin. Es braucht was ganz anderes. Zu Gott zu kommen. Aber Gott in seiner Liebe hat es für uns gemacht. Kennt ihr den noch? Als Kinder haben wir das oft gesagt, hey, wie viele Leitern braucht es zum Mond? <lacht> 250.000. Was war die Antwort? Eine, sie muss nur lang genug sein. Na, ich schreibe auf, hey, nächster Gag bei der Geburtstagsparty, okay. Aber rechnen damit, dass fast alle den kennen. Hey, und Gott hat diese Himmelsleiter geschaffen in Jesus Christus. Das musst du wissen, du bist getrennt von Gott, nicht weil du der absolut unmoralischste Mensch bist. Du erlebst vielleicht dieses Scham, was in deinem Leben passiert ist, nicht weil du so brutal viel schlecht gemacht hättest. Diese Angst in deinem Leben, das ist da. Und egal was du tust, du kannst es nicht überwinden. Du brauchst diesen Gott, der in deinem Leben wirkt. Deshalb hat er eine Leiter geschaffen. Das ist die dritte Wahrheit in Jesus Christus. Er hat diesen Weg freigemacht für uns. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Er ist am Kreuz gestorben auf Golgatha, damit er uns vergeben kann, wieder annehmen kann, egal wie wir gerade sind. Das ist ja komisch. Kann er nicht uns einfach so vergeben, wenn er doch liebe und gnädig ist? Kann er uns einfach so vergeben? Warum musste da Jesus dafür sterben am Kreuz? Puh, jetzt wird es richtig zentral. Jetzt wird es ganz zentral. Das ist Christentum jetzt. Ja? Warum musste denn Jesus am Kreuz überhaupt sterben? Jetzt könnte man den ganzen Abend diskutieren, allein über diese Frage. Ich wäre vorbereitet, aber habe die Zeit nicht dazu. Warum muss Jesus am Kreuz sterben? Ich will das erklären, ganz einfach, weil immer jemand zahlen muss. Wenn Schuld passiert, muss immer jemand zahlen. Ganz einfaches Beispiel. Du fährst auf dem Parkplatz, was gibt's hier? Lidl, Edeka, Aldi, was gibt's hier? Penny. Gibt's noch Penny? Okay, beim Lidl auf dem Parkplatz fährst du rückwärts raus, ein bisschen unbedacht, der andere auch unbedacht, bumm, der fährt dir volle Kanne rein. Der andere ist schuldig. Was ist deine erste Frage? Geht's Ihnen gut? Bitte, hallo, erstmal geht's Ihnen gut. Natürlich ist das nicht unsere erste Frage. Unsere erste Frage, wer zahlt? Hat ich alles hier? Ist mein Joriswagen? Die Frage ist, wer bezahlt? Ist ja ganz klar. Bist du versichert? Ja? Ist natürlich klar, versichert, Haftpflicht irgendwie, das gibt's. Hey, aber die erste Frage ist, wer zahlt? Ganz klar. Jetzt kann es sein, der sagt, oh, machen wir lieber nicht mit Versicherung, dann geht es hoch, Quote und na, was weiß ich was. Ich gebe es Ihnen so, was ist auch für der Schade. Also ein Tausender kann das schon sein. Das ganze Heck, das Ding, Stoßstange, Plastiksache, ha, nehmen wir anderthalb. Also gut da. Es kann sein, er zahlt es privat. Oder es kann sein, du sagst, ach komm, so schlimm ist das nicht. Pff, als Auto, Scharan. Lass stecken, ich übernehm's. Ja, dann zahlst du den Schaden. Oder, und so ist ja bei uns ganz normal, Versicherung, schön, dann zahlt die Versicherung den Schaden. Ja? Wann immer ein Schaden entsteht, muss jemand bezahlen. Und ich habe euch das im ersten oder im zweiten Abend gesagt, jeder Mensch hat dieses Gerechtigkeitsgefühl in sich. Jeder hat das. Es gibt keinen, der das nicht hat. Jeder weiß das. Und Gott kann nicht einfach so vergeben. Warum? Weil wir, andere Menschen, wir haben vielen Schaden getan, wir haben anderen, andere haben vielleicht an uns Schaden getan und wir wollen ein Stück Gerechtigkeit. Jemand muss bezahlen. Und Gott, wenn er uns vergeben würde, ohne Gerechtigkeit walten zu lassen, was wäre er dann? Bitte? Ein Hampelmann vielleicht? Er wäre auf jeden Fall eines in Bezug auf Gerechtigkeit, er wäre korrupt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen doch keine korrupten Richter, Polizisten oder Sonstiges. Ich erzähle dann immer so diese Geschichte, oder immer, wenn das der Fall ist, wenn ich die Frage stelle, hey, stell dir vor, Gott wäre so wie der nette Polizist. Stell dir vor, du fährst aus Schöneich raus, Richtung, wo gibt es hier Ampel, Richtung Stadt, und du fährst da Richtung, wo es Ampel gibt und du bist irgendwie in Eile und dann fährst bei Rot über die Ampel drüber. Und das hast du schon oft gemacht, aber gerade jetzt zu deinem Pech steht da ein Polizist. Der sieht es, winkt dich raus, Scheibe runterlassen. Haben Sie gesehen, Sie sind bei Rot über die Ampel gefahren. Ja, Herr Wachtmeister, Oberleutnant, Feldwebel, General. Und was ist das? Das sind was, wie viel Euro? Wer war letzter hier? Gib's zu. Erzähl deine Geschichte, komm nach vorne. Ein Punkt auf jeden Fall und ein bisschen Geld. Und dann sagst du, oh, aber Herr Wachtmeister, bitte, ich bin so hinterher, meine Oma, die liegt im Krankenhaus und ich habe hier meinen Korb und ich habe für sie was zum Essen mitgebracht und habe mein rotes Käppchen auf und musste so schnell fahren, dass die Oma endlich jemand Besuch kriegt und was da hat. Und wissen Sie, Herr Wachtmeister, ich bin sonst ein ganz ehrlicher Mensch. Ich zahle immer meine Steuern und mache alles richtig und ich bin wirklich hochehrlich und es ist nur, weil meine Oma krank ist. Und ich verspreche Ihnen auch, ich mache es nie. Ich mache es wirklich nie wieder. Ah, okay. Dann fahren Sie halt weiter. Oh, denkst du, endlich mal ein Polizist, der schnallt, was wirklich wichtig ist, dass man die ehrlichen Leute weitergehen lässt und die anderen schnappt. Das ist ja mal anders richtig checkt, nicht so der Blöde wie die anderen. Oh, so ein richtig guter Polizist, so ein richtig toller Polizist. Du gehst zur fiktiven Oma ins Krankenhaus und kommst dann abends wieder nach Hause und fährst in deine Hofeinfahrt rein und denkst dir, habe ich da gerade im Garten was gesehen? Aber du denkst schon, nichts weiter kann ja nicht sein. Du steigst aus dem Auto aus, machst es zu, läufst rein ins Haus und du läufst zur Haustür hin und du merkst, die ist ein Spalt offen, aufgebrochen. Du gehst rein in dein Haus und siehst, dein neuer Flachbildschirmfernseher von der Wand, der fehlt. Die Tür raus zur Terrasse steht offen und auf einmal zählst du eins und eins zusammen. Du hast gerade noch im Gatter den Dieb gesehen, hinten über den Gartenzaun drüber, mit deinem Flachbildschirm. Du rennst raus, springst über deinen Gartenzaun drüber und guckst die Straße runter, ist schon dunkel, und da siehst du unten den Dieb rennen mit deinem Flachbildschirm. Und dann rennst du dem hinterher. Aber du bist nicht ganz so fit, du kommst aus der Puste, musst ein bisschen stehen und rennst wieder weiter. Und dann siehst du unter der Laterne, dass von der Ecke ein Polizist rausgekommen ist, der einen Typ geschnappt hat. Oh, du denkst, das ist cool, der Polizist hat ihn, alles gut. Und dann beruhigst du dich, läufst langsam, weil du denkst, ja, jetzt ist alles in Ordnung. Und während du so langsam läufst und da runter guckst, das siehst du, dass der Mann auf einmal mit dem Polizist redet. Dann geht der Mann auch noch auf seine Knie runter. und macht so. Und nach ein paar Minuten macht der Polizist so. Und der Dieb mit deinem Flachbildschirm geht um die Ecke und haut ab. Dann rennst du wieder hin, kommst zum Polizisten und sagst, was haben sie denn gemacht? Der hat meinen Bildschirm geklaut, der hat ihn gestohlen, warum haben sie den festgehalten? Ja, das wollte ich, und der hat ja, aber der hat mir gesagt, der hat eine Oma, die ist im Krankenhaus, da muss er unbedingt hin, und der hat eigentlich noch nie was gestohlen, der braucht das Geld für die Medikamente für die Oma, und er ist sonst ein rechtschaffender Mensch, der seine Steuern bezahlt, und hat mir versprochen, er wird es nie wieder tun, dann habe ich ihn weiterlaufen lassen. So, aber was würdest du über den Polizisten jetzt denken?
Das ist so ein Depp. So ein korrupter Sack, wie kann denn das sein?
So, versteht ihr? Das ist eine Analogie, warum kann Gott nicht einfach nur vergeben? Weil wenn er einfach nur vergeben würde, dann würde er aufhören, gerecht zu sein. Und das erlaubt sich Gott nicht. Die Wahrheit über Jesus. Jesus, deshalb stirbt er am Kreuz. Er erfüllt die Forderungen des Gesetzes, Tod für den Sünder, Leben für den Gerechten. Isolation für den Sünder, damit er Gerechte, der durch ihn gerecht wird, angenommen werden kann. Tod und Fluch auf ihm, damit wir den Segen haben. Dieser Austausch, der stattfindet, das passiert am Kreuz. Ja? So. Jesus schafft die Möglichkeit zur Versöhnung mit Gott. Und diese Versöhnung mit Gott, die hat auch mehr Facetten wie jetzt einfach nur Vergebung. Sondern die Versöhnung mit Gott löst auch das Problem der Angst. Die Versöhnung mit Gott löst auch das Problem der Scham. Also nicht nur das Problem des sich schuldig fühlens, sondern auch das Problem der Angst, was wir vorher gehört haben. Es löst auch das Problem der Scham, des Ausgestoßenseins. Er vergibt uns nicht nur, nein, er schenkt uns auch Freiheit und Macht. Wir haben die Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Wir werden angenommen, kriegen eine neue Position, obwohl wir uns schändlich verhalten haben und uns eigentlich schämen müssten bis zum geht nicht mehr. Lukas 15. Ich bin es nicht wert, dein Sohn geheißen zu sein. Nein, hey, der Vater schämt sich nicht, umarmt ihn, nimmt diese Schande auf sich und stellt ihn wieder hinein, nimmt ihn wieder an und gibt ihm wieder diese Position, egal was er vorher gemacht hat oder was an ihm gemacht worden ist. Natürlich wird ihm auch vergeben. Aber er kriegt einen Neuanfang, Schönheit wird geschaffen. Also das Zentrum des Evangeliums ist nicht Vergebung der Schuld. Das Zentrum des Evangeliums ist Versöhnung mit Gott. Und die Konsequenz ist Vergebung und Frieden. Angenommen sein und eine neue Position zu haben. Freiheit zu haben und eine neue Macht zu haben in mir, Gottes Kind zu sein, einen Neuanfang zu erleben und wieder zur Schönheit Gottes zurückzukommen. Das ist die Konsequenz der Versöhnung, die er anbietet. Und jetzt, da hat sich der Kreis geschlossen, das bieten wir am Anfang den Leuten an, wenn wir über Gott reden, das könnte möglich sein. Wie wird es möglich durch Jesus? Und das wird möglich in deinem Leben, damit die Versöhnung mit Gott das schaffen kann. Also da können wir auch mal 4 Bibelabende drüber halten. Nächstes Jahr. Die Wahrheit über deinen Freund, und die Wahrheit muss er auch noch wissen, dann sind wir am Ende. Er muss wissen, Jesus hat nur die Möglichkeit geschaffen zur Versöhnung. Nur weil er das getan hat, bist du noch nicht mit ihm versöhnt. Deshalb sagt Paulus, deshalb stehen wir hier und sagen, lass dich versöhnen mit Gott. Es gibt keine Allversöhnung. Auch wenn das manche vielleicht gerne hätten. Aber Paulus sagt, das ist die Möglichkeit zur Versöhnung. Und jetzt muss sich ein Mensch versöhnen lassen. Er muss sich darauf einlassen, lass dich versöhnen mit Gott. Wir bitten an Christi statt. Paulus sagt, wir gehen auf die Knie vor dem anderen Menschen und flehen ihn an. Lass dich doch versöhnen mit Gott. Um ein Haar überredest du mich noch, Christ zu werden. Klar, genau das will ich. Er muss die Möglichkeit zur Versöhnung in Anspruch nehmen, indem er umkehrt und von seinen eigenen Wegen, und sich ganz Jesus anvertraut als Herrn und Heiland. Du kannst dich lange beschäftigen mit dem Inhalt des Evangeliums, und das ist gut. Manche Leute brauchen lang. Ich habe viele Fragen gestellt, bis ich mich darauf eingelassen habe. Ich wollte wissen, was ist das Objekt des Glaubens? Und dann muss ich es für mich selber mal irgendwann mal wahrhalten, Stück für Stück. Aber dann war es trotzdem nochmal wichtig, dann auch mich draufzusetzen, diese Entscheidung zu treffen für mein Leben, wirklich diesen Jesus als Herrn und Heiland in meinem Leben anzunehmen, diesen Schritt klar zu machen. Wir zögern dann manchmal, natürlich ist es auch prickelnd. Wir zögern dann manchmal, wir sind dann schon zufrieden, ja, jetzt kommt er, jetzt ist er dabei und jetzt weiß er schon vieles. Aber wir zögern manchmal, diese Frage zu stellen, hey, hast du dich schon für Jesus entschieden? Darf man das heute noch sagen? Natürlich darf man das noch sagen. Das müssen wir auch sagen. Also wir brauchen es nicht nur so vor kurz zu sagen, aber hey, ist es schon klar in deinem Leben? Das mag in deinem Opa seinem Leben klar gewesen sein, es mag in deinem Vater seinem Leben klar gewesen sein, aber ist es klar in deinem Leben? Für dich ganz persönlich? Du kannst lange eine nette Frau kennenlernen, also ich habe das mal als nette Frau gesehen. Du kannst dich lange mit dem Objekt deiner Liebe beschäftigen. Ist es die richtige? Wie viel Geld hat die? Hat die ein Eckerle oder hat die nichts? Oder wie ist das? Wie sieht Mutter aus? Wichtig. So, du kannst dich lange mit dem Objekt dessen beschäftigen, die Frage stellen und dann musst du irgendwann sagen, ja, das ist es für mich und dann muss man es trotzdem mal noch festmachen. Das muss klar sein und dann hat es Konsequenzen für dein ganzes Leben. Ja, ja. Hey. So, dann hat es Konsequenzen für dein ganzes Leben. Das muss dein Freund wissen. Er muss sich darauf einlassen mit seinem ganzen Leben. Das wird alles, ich sage Leuten das ganz oft, hey, das wird dein ganzes Leben umkrempeln. Das wird gut werden, aber es wird alles umkrempeln. Überleg dir es gut. Es ist gut, ich habe es gemacht vor 30 Jahren, es ist der Hammer, Oberhammer, nicht immer einfach, aber es ist das Beste, was es gibt. Aber es wird dein Leben umkrempeln, wenn Jesus dein Herr wird. Lass dich drauf ein. So, das lasse ich. Wenn ich das Menschen erklärt habe, ich frage ganz oft, hey, macht das Sinn für dich? Gibt es noch etwas, was dich abhält davon? Hast du noch Fragen? Gibt es noch Dinge? Klären wir lieber Dinge. Wir wollen nicht Menschen etwas rein manipulieren. Dazu ist es nicht da, dazu ist es viel zu wichtig. Wir wollen nicht, dass Leute jetzt hier Ja sagen und dann zu Hause sagen, oh Mann, warum habe ich jetzt Ja gesagt? Ja? Das ist nicht so wie im Bräuninger. Du hörst schon nette Musik und siehst die Sachen und Angebot, rote Schilder, Prozente und du kaufst was und dann bist du daheim und denkst, hey, warum habe ich das jetzt gekauft? So, das ist nett, das ist Christentum nett. Und dann denkst du, jetzt habe ich schon gekauft, ziehe es auch an. Jetzt habe ich mich entschieden, jetzt gehe ich auch hin. Oh. Das soll ja nicht so sein. Ich bitte euch auch, dass es nicht so ist. Das ist eine wichtige Entscheidung. Hey, gibt es noch was, was dich davon abhält? Überleg dir das gut. Überschlag die Kosten. Das hat für und wider. Ja, das ist natürlich wichtig. Gibt es noch mal, was ich habe? Hey, nimm dir Zeit. Lies das noch mal dazu oder wir reden noch mal drüber. Kein Problem. Und dann, wenn der andere sagt, hey, ich bin soweit, dann lass uns beten. Dann beten wir. Vorbeten, nachbeten, ihr wisst, wie das geht. Und dann sage ich immer noch, hey, lass uns treffen. Für mich ist das nicht zu Ende. Lass uns treffen. Nacharbeit, ganz wichtig. Lass uns irgendwie ein Buch zusammenlesen, einen kleinen Kurs zusammen machen. Da gibt es so viel schönes Nacharbeitsmaterial. Was es heißt, jetzt Christ zu sein, was es bedeutet, das nochmal festzumachen für mein Leben, nochmal klar zu haben. Und es führt am Ende meistens zu so einer dann auch Thema, wo es darum geht, sich taufen zu lassen. Und dann die Taufe, der Abschluss wird von so einer Entscheidung. So versuche ich, Menschen mit hineinzunehmen. Fragen, Zweifel, Anliegen. Genau, jetzt haben wir wieder genauso lang geredet wie die andere Abend auch. So, sorry, gibt es Fragen, gibt es Zweifel, gibt es Anliegen zu den Dingen, die wir jetzt gesagt haben oder auch die anderen Abende nochmal? Außer dem schockenden Schluss. Gibt es noch Fragen, Anliegen? Oder will noch jemand seine Geschichte erzählen?
Sie haben einige Anregungen gegeben, wie man eben vom normalen Alltagsleben eben biblische Und eine war dann eben mit den, wenn jetzt im Todesfall, wenn die Kollegen oder einfach nicht umgehen, passiert, dass man dann eben auch geschockt ist, warum und wieso gerade er. Da kann ich eigentlich auch nicht so einen Sinn dahinter
Ich habe ja versucht zu sagen, dass man erstmal anfängt, darüber zu sprechen. Man muss ja noch nicht mal wissen, was man für eine Antwort gibt. Ich würde mal generell sagen, es geht ja erstmal darum zu sagen, hey, ich möchte mal das ins Gespräch bringen. Wie geht es denn dir jetzt eigentlich damit, dass der jetzt gestorben ist mit 43? Ja? Wie ging es dir jetzt bei der Beerdigung? Was ging dir durch den Kopf? Weil wir da vielleicht als ganze Abteilung bei der Beerdigung waren. Es geht ja nur um eine Anregung, die Frage. Und dann sagt er vielleicht, oh Mann, das Leben ist kurz, ich glaube, ich kündig. Ja, dann weiß ich allen, was man dann sagen soll. Oder der Mensch sagt, Mensch, ich habe heute mal so richtig gemerkt. Und dann zu sagen, weiterzureden und dann diese Hoffnung zu haben, das ist ja meine Hoffnung, die ich immer habe, frag was und dann warte. Und dann sagt er vielleicht, und wie ging es dir heute bei der Beerdigung von unserem Kollegen? Und dann kann ich ja sagen, ich nehme mal Ihre Antwort auf, also ich check das auch nicht, warum manche Leute so früh gehen, warum manche andere länger leben. Das scheint manchmal so willkürlich zu sein. Aber das wäre ja auch brutal, wenn es nur willkürlich wäre. Das sage ich noch. Und dann höre ich mal auf. Und dann mal gucken, was der andere sagt. Wie meinst du das? Ja, ich denke, wenn es da irgendwie ein Prinzip drüber gibt, dann muss man ja ständig Angst haben. Wenn da nicht irgendeiner drüber ist, der über uns wacht. Ob das jetzt ein Schicksal ist? Also ich bin froh, dass ich weiß, es gibt einen Gott, der darüber wacht, auch wenn ich nicht alles verstehe. Punkt. Warten. So, und das ist ja das Schöne, und das ist ja nochmal ein guter Punkt. Ich glaube, deshalb ist es so interessant, dass Paulus sagt, die Waffenrüstung Gottes, kennt ihr die von der Jungschar noch, habt ihr mal durchgelesen, Schild, ja, Schwert, Helm, Brustpanzer, Gürtel, ja, und dann gibt es noch die Schuhe. Und bis dahin war irgendwie alles gut, ja. Schild des Glaubens, Helm des Heils, Schwert des Geistes, Gürtel der Wahrheit. Schuhe, was sind die Schuhe? Die Bereitschaft, das Evangelium weiter zu sagen. Die Bereitschaft, gleiche wie 1. Petrus 3,15. Und ich habe mich immer gefragt, habe natürlich eine Antwort gefunden, ist ja klar, habe mich immer gefragt, wie kann denn das sein, dass die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums zur Waffenrüstung Gottes gehört, um die feurigen Pfeile des Teufels abzuwehren? Was hat denn das damit zu tun? Was hat denn die Bereitschaft, das Evangelium weiter zu sagen, mit meinem geistlichen Schutz zu tun? Und das ist die Antwort. Dass wir, wenn wir anfangen, uns aktiv einzusetzen, dass andere Menschen zum Glauben kommen, wir auf einmal mit Fragen konfrontiert werden, über die wir uns vielleicht noch nie Gedanken gemacht haben, die unser eigenes geistiges Leben, unsere eigenen geistigen Überzeugungen nochmal verfestigen, klar machen, sodass, wenn uns auf einmal sowas trifft, wir schon die Antwort haben und nicht mal da sitzen und keine Antwort mehr haben. Die Antwort mag sein, wir wissen es auch nicht immer, aber wir sind getragen in Gott. Das ist besser, wie keine Antwort zu haben. Und wenn wir anfangen, über das Evangelium nachzudenken, diese Bereitschaft haben, dann müssen wir uns, warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Weiß auch nicht. Halt, ist er halt gestorben da für mich. Aber warum? Und dann hört man irgendwo einen Krust von irgendwelchen anderen Leuten, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Man glaubt irgendwie auch andere Sachen. Liberalere, irrlehrenmäßige Sachen. Und dann fängt man an auf einmal, ja, okay. So wie die Galater, die haben gut angefangen und dann sind sie weggekommen von dem Evangelium. Und Paulus muss sagen, halt mal, Freunde, zurück. Und dann erklärt er ihnen nochmal, warum ist eigentlich Jesus am Kreuz gestorben? Was bedeutet die Gnade? Was ist das Evangelium? Damit sie das richtig checken. Das heißt, die Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben, hilft auch uns selber, unsere Überzeugungen klarer zu haben in der Auseinandersetzung mit anderen, denen wir versuchen, diese Überzeugungen weiterzugeben. Ich denke, mein Mathelehrer in der Realschule hatte recht. Der hat immer gesagt, Lutz! Der dachte immer, ich heiße Lutz mit Vorname. Lutz! Hast du das gecheckt? Na klar! Dann erklär's mal. Weiß nicht. Dann hast du auch nicht gecheckt. Okay. Ich glaube, da steckt ein Stück Wahrheit dahinter. Wenn wir es nicht erklären können, vielleicht haben wir es selber noch nicht gecheckt. Jetzt müssen wir nicht denken, oh, jetzt ist alles zu spät. Nein, jetzt kann alles nochmal anfangen. Dann lernen wir es nochmal. Dann beschäftigen wir uns auch nochmal damit, mit diesen Dingen und werden uns auch nochmal klarer, was es eigentlich ist, was wir glauben, um dann auch geübt zu werden im Weitergeben. Und es kann dann auch mal schief laufen. Ja? Aber dann suchen wir weiter. Vielen Dank. Gibt es sonst noch eine Frage, Zweifel, irgendeinen Kommentar? Bitte. Das ist natürlich jetzt schon auch ein intensiv persönliches Thema, das es auf jeden Fall für sich selber zu beantworten gilt. Ich will es mal jetzt wegnehmen von Ihnen, einfach mal ein bisschen genereller sagen. Ich glaube schon persönlich, dass man seinen Glauben auch verlieren kann durch Umstände des Lebens. So verstehe ich das auch, weil das immer auch eine gewisse Freiwilligkeit ist. So kann man auch seinen Glauben verlieren durch die Umstände des Lebens. Aber es ist eine Sache zu versagen in einer Sache und es ist eine andere Sache, in einer Sache laut zu sein. Also es gibt laue Menschen und es gibt Menschen, die immer wieder versagen. Und ich würde von mir behaupten, ich bin nicht lau, aber ich versage oft. Also könnte meine Frau fragen, die weiß, ich bin ein hingegebener Versager. So als Wortspiel. Was ich sagen will, es ist ein großer Unterschied. Also jetzt hat die Marit so schön Klavier gespielt und sagen, wow, oh, toll, genial und mit der super Musik im Hintergrund. Und jetzt sage ich, hey, ich gehe jetzt nach Hause und sage, boah, ich will auch so super schön Klavier spielen können wie die Marit. Jawohl. Und jetzt gebe ich mich da dran hin, mit ganzem Herzen, so gut ich kann. Dann gehe ich in die Musikschule, da gehen sonst Kinder hin, aber die nehmen mich auch noch. Und dann gehe ich da hin und nehme Unterricht und jetzt kommst du zu meiner dritten Klavierstunde? Ja? Nein? Du. Natürlich auch du, Mari. Du darfst auch gerne kommen zu meiner dritten Klavierstunde. Musst auch keinen Eintritt bezahlen. Obwohl es auf jeden Fall eine humorvolle Geschichte wird. Meine dritte Klavierstunde. Ich sitze an diesem Klavier, leidenschaftlich übend. Für jedes musikalische Gehör. Absturz, grausam, Bling-Ding daneben, versagend, jeder zweite Griff geht daneben, weil ich es einfach nicht kann. Ich kann es nicht, ich versage. Ich will richtig, aber ich kann es nicht. Ich bin nicht lau, aber ich versage ganz oft. Das ist ein großer Unterschied. Und deshalb glaube ich, es ist eine Geschichte, tatsächlich laut zu werden und zu sagen, hey, ich will mit diesem Jesus nichts mehr zu tun haben, der ist mir eigentlich wurscht egal. Und es ist eine andere Sache, immer wieder im Versuch, das Richtige zu tun, daneben zu liegen, falsch zu liegen. Das ist aber was ganz anderes. Dafür gibt es immer Gnade. Sprüche 24 irgendwas sagt, der Gerechte fällt 7-mal und 8-mal steht er wieder auf. Und die Gnade Gottes ist immer ausreichend, egal wie oft ich versage. Und ich würde einen großen Fehler machen, dem Teufel auf den Leim zu gehen, zu denken, weil ich versage, bin ich lau und weil ich lau bin, bin ich es nicht wert und weil ich es nicht wert bin, lasse ich es sowieso. Dann gewinnt der Teufel 2-mal. Zum einen, weil ich versagt habe, das ist natürlich nicht gut, das ist ja nie gut, weil da auch darunter jemand manchmal leidet, ja. Aber dann gewinnt er nochmal, wenn er mir einreden kann, dass es jetzt so ist, dass du so bist, dass du es gar nicht richtig, dass du es nicht verdient hast, du sollst es eigentlich ganz bleiben lassen. Und das würde ich mir nicht einreden lassen. Nie und nimmer. Sondern Gott, das ist ein schönes Bild, Gott, der setzt sich neben mich als der große Meisterpianist in Jesus Christus. Und während ich meine dritte Klavierstunde habe und rumklimpere, legt er die Hände um mich rum und spielt eine wunderschöne Melodie der Gnade und sagt, Ede, spiel weiter, spiel weiter, spiel weiter, probier. Probier mit deinen Kindern nächstes Mal geduldiger zu sein, deiner Frau helfen, Spülmaschine ausräumen, rast nicht gleich wieder aus, sei nicht so ungeduldig, lieb das Geld nicht mehr wie Menschen, was auch immer das ist, woran ich versagt habe. Spiel weiter, probier es nochmal. Steh auf, Gnade reicht, spiel weiter. Das ist was anderes wie lau sein. Macht es Sinn? Und das ist eine Geschichte wert, das einzubauen in dein Leben, wie man damit kämpft und wie man die Gnade erkannt hat, wie man da durchbrechen kann. So habe ich das verstanden. Okay, letzte Frage, letzte Möglichkeit. Viertel Zähne, bitte.
In uns als Christen lebt. Und ich habe das schon so oft erlebt, dass ich dann Impulse gekriegt habe, wo ich sonst gar nicht gedacht habe. Also, das wäre mir gar nicht so nahe gewesen. Und das wäre schon sehr wichtig, dass man wie sagt, wir sind da nicht allein, sondern der Heilige Geist ist in uns und er gibt uns auch die Impulse, die wir brauchen. Weil er die Person ja viel besser kennt als
Vielen Dank für die Ergänzung. Das ist gut. Ich denke immer, Christsein ist so ein bisschen wie Reiten lernen. So. Also man kann immer von einer Seite vom Pferd fallen und auch von der anderen. Und man muss reiten lernen. Und man kann natürlich von einer Seite vom Pferd fallen und sagen, hey, kommt alles auf mich an. Und man kann auch sagen, es kommt irgendwie alles auf den Heiligen Geist an. Und ich denke, irgendwie kommt es zusammen. So. Und deshalb ist ja, dass Paulus betet, dass Gott am Wirken ist und gleichzeitig die offenen Türen sucht und da, wo sie sind, redet. Und weiß, der Heilige Geist ist dabei und hilft ihm bei diesen Dingen. Also ich glaube, es ist so, nicht das eine oder das andere, sondern das ist schon auch ein Miteinander. Von daher lohnt es sich, darüber nachzudenken und dann natürlich auch zu beten, dass einen der Heilige Geist erinnert an die Dinge, die man gelernt hat, umsetzt und vielleicht auch nochmal ganz andere Aspekte reinbringt in dem Augenblick, wo es nötig ist. Also fallt mir nicht vom einen oder von der anderen Seite vom Pferd, bleiben wir da drauf. So, vielen Dank für eure Geduld, für diesen tollen Abend. Ich würde noch ein Gebet sprechen, darf ich das? Und dann machen wir Schluss. Lieber Vater im Himmel, und das erbeten wir von dir. Wir wollen das, das ist unser Anliegen, und lass uns da nochmal ein ganz neues Herz dafür haben. Du siehst, wo Menschen um uns herum sind, die dich noch nicht kennen, die wirklich die in den Mülltonnen kramen, um irgendwas zu kriegen, das ihr Leben erfüllt. Und da bist du, die Quelle lebendigen Wassers, das Bankett für wahres Leben. Und Menschen gehen an dem vorbei Und wir wissen es, wir haben es. Lass uns Menschen sein, die das umtreibt ein Stück weit. Die das so umtreibt, dass wir nicht bei uns selber bleiben und uns schlecht fühlen, sondern so umtreibt, dass es uns ins Gebet bringt. Dass wir für Menschen beten, für Menschen da sind, Menschen suchen, Kontakt suchen. Und hilf du uns, Möglichkeiten zu sehen, zu finden, reinzusprechen, auch mutig zu sein. Menschen viel Furcht auch mal abzulegen und das Gute von dir in das Leben anderer reinzusprechen. Danke, dass du dabei bist. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist alle Tage bei uns bis an der Weltende, sodass wir deinen Befehl in die Mission zu gehen, hier in Schöneich oder drumherum oder in der ganzen Welt ausführen können. Mit diesem Vertrauen, dass du uns hilfst und du die Kraft bist. In Jesu Namen danke ich dir und bitte ich. Amen.